ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 नमः ॐ विष्णु पदाय
कृष्णाय भूतले श्रीमते
bei unserer letzten Predigertour sind wir auch nach Berlin gekommen, wo wir Rogerios Mutter und Rogerios Schwester gesehen haben, die sich sehr interessieren für das Krishna-Bewusstsein. Und wir waren zu Gast dort in einem Tempel von Lord Nrisimhadev. Da gibt es einen Mataji, die ein großer Nrisimha-Bhaktin ist, die eine wunderschöne Form Lord Nrisimhadevs verehrt. Das tut sie, weil sie Kriminalkommissarin ist. Sie muss sehr oft in der Verbrechensbekämpfung aktiv sein und hat 500 Polizisten unter sich und stürmt dann auf die Übeltäter los, schießt sich mit denen und das ist für sie so wie für normale Mataji, die ins Büro geht oder in die Küche oder so. Das jetzt aber durch die angespannte Weltsituation ist auch das Verbrechen in Berlin sehr angespannt. Und sie muss laufend unterwegs sein und hat auch dem Kanzler von Deutschland, Schröder heißt er, Personenschutz geben müssen. Also weil man mit einem, sagen wir mal, mit einem Racheakt der Terroristen auf Berlin fürchtet. Und sie war in einer ganz großen Anspannung, als wir kamen, hat nur noch schwarze Kleidung getragen und ist von dem, sagen wir mal, den Pädagogen vorbereitet worden. Wenn die Einsätze fahren, dann ist es, kommt sehr oft das vor, dass die nicht lebendig zurückkommen von den Einsätzen. Und die Leute werden dann vorbereitet und motiviert, um in der Verbrechensbekämpfung furchtlos zu sein, auch vor ihrem eigenen Tod furchtlos zu sein. Aber das war dann doch zu viel und ich glaube, für einen Devotee Krishnas ist das verständlich, wenn er sich mit so viel Negativität auseinandersetzt, sodass sie sehr, sehr in einer großen spirituellen Krise steckte, weil sie nur noch mit Gewalt und der Angst vor Gewalt zu tun hatte. Wir können uns das nicht vorstellen, wie hart das dort ist. Am Tag davor war eine ihrer Kollegen, die konnte man gerade noch vom Selbstmord zurückhalten, weil es so angespannt ist, schon seit Wochen. Nachdem wir nun 4 Tage dort waren, die jeden Tag an einem Programm teilnehmen, veränderte sich die Situation total. Davor war sie ganz in schwarze Kleidung angekleidet, hatte nur immer 2 Pistolen dabei und so weiter. Und danach, nach 4 Tagen, war sie in Sari eingekleidet, hat Prasadam gegessen, hat wirklich Haribol gerufen und so weiter. Und am Ende, nachdem wir Berlin verlassen haben, hat sie mir eine wichtige Frage gestellt. Sie hat mich gefragt, wie erklärst du dir das? Dass ich, bevor ihr kamt, ich meine, sie chant 16 Runden seit 10 Jahren und verehrt jeden Tag, macht eine halbe bis eine Stunde Puja. Aber als ihr kamt, war ich so schwierig in meinem Bewusstsein und war so hoffnungslos und so hart und so angespannt. Und nachdem ihr gegangen seid, bin ich so glücklich und so hab zarte Emotionen und fühle mich einfach total wohl. Wie erklärst du dir das? Und dann stellte sie eine zweite Frage. Wer bin ich denn eigentlich? Einmal, wenn ihr nicht da seid, dann bin ich in schwarzer Stimmung. Und wenn ihr kommt, dann bin ich in anderer Stimmung. Wer bin ich denn eigentlich? Wo ist mein Standpunkt? Ich glaube, wir alle können mit dieser Fragestellung sympathisieren. Wie oft geht es nicht auch uns so, dass wir einmal uns Krishna ganz nahe empfinden und nur die besten Gedanken für Krishna im Kopf haben und das andere Mal streiten und uns mies fühlen und so weiter. Zu diesem Zeitpunkt stellt sich uns die Frage, wer bin ich denn eigentlich? Bin ich nur ein Blättchen im Winde? Wenn der Wind mal so weht, dann bin ich so. Habe ich keine eigene Identität? Was ist meine Identität? Oder andersherum. Inwiefern bin ich eigentlich Krishna bewusst, beziehungsweise inwiefern bilde ich mir das ein, Krishna bewusst zu sein? Und bin doch im Grunde genommen, ja, wenn ich in einer anderen Situation bin, ganz normal. Es ist gefährlich, normal zu sein für ein Devotee. Ja, Miriam hat es aufgenommen. Wer bin ich denn eigentlich? Mal hü, mal hot. Bin ich, wie ein Buch von Satswarup Maharaj ist, bin ich ein Vaishnava oder bin ich ein Materialist? Was bin ich denn jetzt? Ich würde sagen, man ist entweder ein verehrter Sonnenstrahl oder ein verbundener Sonnenstrahl. Und was das ist, werdet ihr gleich rauskriegen. Diese Vorlesung wird da beleuchten. Ich habe ihr gesagt, du bist eine bedingte Seele, die aber eine spirituelle, langsam ein spirituelles Erwachen erfährt. Und je nachdem, in welcher Atmosphäre du dich befindest, kommt entweder die bedingte Seite stärker zum Vorschein oder deine spirituelle Seite. Und es liegt an dir, immer wieder die richtige Wahl zu treffen. Dein Bewusstsein entweder auf materielle Dinge zu fixieren, woraufhin du mehr die bedingten Eigenschaften zum Vorschein kommen, oder dein Bewusstsein auf Krishna zu fixieren, wodurch dann dein Krishna-Bewusstsein zum Vorschein kommt. Jeder Augenblick muss man das machen. Auch ein Swami muss das machen. Auch ein Bhakta muss das machen. Je nachdem, mit welcher Energie du mit anderen Worten Gemeinschaft hast, du mit der materiellen Energie Gemeinschaft hast oder mit der spirituellen Energie Gemeinschaft hast, dadurch wird eines deiner beiden Seiten, eines deiner beiden Identitäten betont und zum Vorschein gebracht. Prabhupada sagte so schön, einmal in einem einfachen Slogan, du hast die Wahl, dich richtig zu verbinden. Im Pujari-Dasein, das heißt im priesterlichen Dasein, es ist so, dass bevor sich die Priester auf den Altar begeben, tun sie sich bewusstseinsmäßig ins Bewusstsein greifen, dass sie eine spirituelle Seele sind und ein Teil Krishna sind. Es gibt da die Meditation, die ich am Sonntag mit dem Sonntagsvolk von Zürich machen möchte. Ihr seid herzlich eingeladen. Eine sehr schöne Meditation, wo man darüber meditiert. Ich bin ein ewiges Teil Krishna. Sie sieht an das Sutra da, Aham Brahmasmi. Und bevor sie dann in den heiligen Raum gehen, wo sie Krishna treffen wollen, chanten Sie ein zweites Mantra. Om Tat Vishnum Paramam Padam Sada Pashyanti Surayaha Divi Vashaksho Atatam. Vishnu Paramam Padam. Die Lotusfüße des Herrn sind das höchste Ziel der göttlichen Menschen. Diese Lotusfüße sind so erleuchtend wie die Sonne im Himmel. Ein sehr wichtiger Satz. Die Devotees versuchen, die Leute, die Pujaris versuchen sich, bevor sie in den Raum gehen, wo sie Krishna verehren, darüber bewusst zu werden, dass Krishna da ist, wie die Sonne, die unser Dasein erleuchtet. In den vedischen Schriften heißt es, dass bevor man eine Tätigkeit ausüben sollte, sollte man sich ganz kurz meditativ daran erinnern, Om Tat Vishnu Paramam Padam Sada. Der höchste Herr, Vishnu, Paramam Padam, seine Lotusfüße sind das höchste Ziel unseres Lebens. Und sie sind wie die Sonne über uns, die Licht auf unsere Wege bringen. Wenn ein Devotee Krishna vergisst, bevor er anfängt zu handeln, ist es wahrscheinlich so, dass seine Tätigkeiten eine materielle Note bekommen. Wenn der Devotee aber, bevor er aktiv wird und irgendetwas tut, sich an Krishna erinnert, ich tue das jetzt für Krishna, ist es möglich, dass seine Tätigkeiten eine spirituelle Seite bekommen. Denn sie haben das Licht der Krishna-Sonne, diese Tätigkeit. Bhakti bedeutet, nach Jiva Goswami, dass du vor einer Tat dir vornimmst, das tue ich für Krishna. So hat uns Prabhupada auch immer unterrichtet. Wir sollen das, was wir tun, für Krishna tun. Der höchsten Sonne, die Licht auf unsere Wege wirft. Ohne die Krishna-Sonne werden wir im Dunkeln tappen. Hare Krishna. Unsere eigentliche Position sind, dass wir immer mit Krishna verbunden sind. Materielles Leben bedeutet, dass du denkst, du machst jetzt etwas getrennt von Krishna in der Dunkelheit. Ich möchte euch eine Frage stellen. Wenn die Sonnenstrahlen am Morgen durch die Züricher Innenstadt gleiten, über den Zürichberg und den Zürichsee erhellen, dass er glänzt, sind die Sonnenstrahlen dann aus den Straßen geboren oder vom Züricher See oder von den Bergtruppen? Gehören die Sonnenstrahlen nach Zürich oder wohin gehören sie?
Immer noch zur Sonne.
Wenn du durch dein Leben durchgehst, Haushälter bist, Brahmachari bist, in Zürich etwas machst, oder in Tockenburg-Wiel oder Eschlikon sogar. Super. Gehörst du dann zu Eschlikon oder gehörst du dann zum Grihastha-Dasein? Nein, du gehörst immer noch zu Krishna. Und der Devotee will sich daran erinnern. Deswegen Om Tat Vishnu. Er erinnert sich an die Krishna-Sonne, von der er ein Teil ist. Ganz wichtig. Ein Devotee muss also immer seine Augen auf Krishna gerichtet haben. Er läuft mit dem Blick auf die Sonne und nicht auf den Straßenschmutz. Das ist der Unterschied zwischen einem Devotee. Und nur wenn er diesen Blick auf die Sonne wirft, Om Tat Vishnu Paramam Padam, auf die Lotusfüße des Herrn, kann er seine spirituelle Identität beibehalten. Wenn er nicht Blick auf die Sonne mehr wirft, ist er ein verehrter Sonnenstrahl, hat sich gelöst von der Sonne und hastet ein bisschen durch die Natur, um dann auszubilden. Ein Sonnenstrahl kann man nicht sagen, ist ein verehrter Sonnenstrahl. Er ist mehr wie ein Funke. Die Vishnu Purana sagt, wir sind wie Teile Krishnas. Solange der Devotee mit Krishna verbunden ist, ist er, wie soll man sich ausdrücken, wie ein Funken im Feuer. Aber wenn für den Funken diese Verbindung aufhört, ist er nur noch ein unbedeutendes Stück Asche. kann man nicht mal zum Kochen gebrauchen. Der Devotee muss bewusst seine Verbindung mit Krishna behalten, um lebendig zu bleiben. Der Devotee, der nicht mit Krishna verbunden ist, er wird, wie soll man sich ausdrücken, unlebendig werden, tot. So diese Erinnerung, dieses bewusste Denken an Krishna, ich bin Krishna, Krishnas, und Krishna ist der höchste Kontrollierende. Ich bin mit Krishna verbunden und will mit Krishna verbunden sein. Dieser Blick auf Krishna läutert den Menschen unglaublich. Es ist wie so ein Laserstrahl, der die Geschwüre Mayas aus dem Bewusstsein bringt. Dann hat das so Laserstrahlen, kann man mit operieren anscheinend, ich bin nicht so. Und immer weiß alles möglich. Ja? So ist auch die Erinnerung an Krishna, dass wir ein Strahl Krishnas sind, ein Sonnenstrahl, Teil des Herrn in dieser Welt. Diese Meditation alleine ist so machtvoll und powerful, dass wir dadurch die Geschwüre der Vergesslichkeit des Maya-Daseins rausradieren. Es gibt fünf Formen Krishnas nach Ramanujacharya. Pada, Vyuha, Vaibhava, Antayami und Achana. Und ich möchte euch sagen, was diese Form mit uns zu tun haben. Pada ist die transzendale Syamasundara Krishna Form, von der alles ausgeht. Ishvara Parama Krishna, das ist der höchste Kontrollierende, von der alles weitergeht. Dann gibt es Vyuha, das heißt Erweiterung, wie seine Narayan-Formen und die Vishnu-Formen. Dann gibt es Vaibhava-Formen, das sind solche Avatars wie Matsya und Kurma, die gehen sind in dieser Welt da. Wir haben jetzt auf der Vedenakademie die 10 Avatars installiert. Weil wir auf der Vedenakademie vedische oder spirituelle Astrologie lernen, haben wir bei Parashamuni, haben wir uns erkundigt über spirituelle Astrologie, und Parashamuni sagt, dass die Avatars Krishnas in diese Welt kommen und ganz bestimmte und den Menschen helfen, ganz bestimmte aus Maya herauszukommen. Nicht, wir kennen den Yuga-Avatar Lord Chaitanya Mahaprabhu, der den Vorgang des Heiligen Namens gibt. Aber die 10 Avatars helfen, können Leuten helfen, die noch ein bisschen versunken sind. Zum Beispiel, wenn du eine Rahu-Phase hast, weißt du, was Rahu ist? Das ist so ein bedeckender Einfluss. Wenn man so schlecht drauf ist, so sich so bedeckt fühlt und nicht mehr in die Gänge kommt. Kommt das manchmal vor? Kann vorkommen. Dann soll man zu Varaha beten. Genauso wie Varaha, denn Varaha ist verantwortlich für den Rahu-Planeten. Genauso wie Varaha die Erde aus dem Sumpf geholt hat, so kann uns auch Varaha aus dem Sumpf holen. Mit dem Rahu-Sumpf. Wenn man Schwierigkeiten hat, Ketu-mäßig, was Ketu ist, das ist ein Planet, der macht Schmerzen, aber diese Schmerzen bedecken einen nicht, sondern die treiben einen dahin, Zuflucht bei Gott zu suchen. Ketu ist sehr gut. Ich zum Beispiel bin ein reiner Ketu-Mensch. Menschen, die eine spirituelle Anlage haben, die haben sehr oft, denen brennt die materielle Welt hinter sich zusammen. Das ist Ketu. Und was soll man da machen? Unbedingt Matsya verehren. Denn Matsya Deva ist verantwortlich für Ketu. Ketu zugeordnet. So wissen wir in der Vedenakademie, dass alle Navagrahas und der Aszendent den 10 das Avatars zugeordnet sind. Hare Krishna, das ist, wenn ihr mal Haushälter seid und ihr müsst euch Geld verdienen, könnt ihr das mit vedischer Astrologie machen, wie ihr in der Vedenakademie lernt, wo immer noch Krishna im Mittelpunkt steht. Hare Krishna. So, die Avatars, wie Matsya und so weiter, die in dieser Welt kommen, um den armen, gefallenen Seelen, die in dieser Welt sind, zu helfen, die so oft bedeckt sind und so weiter, die können sich an die Das-Avatars finden. Dann ist die 4. Form des Herrn, kommt jetzt ganz nah in unser Leben heran, als Antayami, die Überseele. Antayami heißt diese Form. die mitten in unserem Herzen gegenwärtig ist. Nektar, ne? Krishna ist mit uns, Mark. Und er wartet darauf, dass wir uns ihm zuwenden, wie die Svetashvatara, das war nicht falsch, war, um uns von innen Inspiration zu geben. Und die fünfte aber Form Krishnas, dessen Form jetzt in dieser Welt, ist die Vedi-Form. Krishna in Form seiner transzendentalen Bildgestalt. Diese fünf Formen Krishnas gibt es. Es gibt noch weitere Kategorien, also Pada, die ganz hoch spirituell, dann Vyuha, die Erweiterung, dann die Vaibhavas, die Avatars des Herrn, dann Antayami, die Überseele und schließlich steht er vor uns als Deity, als Krishna Deity oder Golden Thai Deity. So barmherzig ist Krishna, die Krishna-Sonne, die uns überall hin begleitet, die überall sichtbar ist. Selbst ein ganz großer, grober Materialist kann in den Altar, kann in den Tempel gehen und kann dort den Herrn auf dem Altar sehen. Krishna ist für alle da. Selbst ein Mensch, der ganz versunken ist im materiellen Dasein, Krishna ist als die Überseele da und gibt ihm Vertrauen. Geh doch zu den Devotees und dreh dich dann nicht im Tempel um, wenn man, und geh wieder raus, sondern bleib drin. Kommt ja auch vor, dass manche Leute reingehen und rausgehen. Krishna macht als die Überseele unser Vertrauen stark, wenn wir zu ihm kommen wollen. So diese Archana-Form des Herrn, oder ich will jetzt mal so sagen, wenn wir aber vergessen, dass Krishna unser Herr ist und ich ein Diener von Krishna bin, dieses ganz einfache Verständnis, dann wird es so sein, dass Krishna vor uns verlöscht und verschwindet. Ihr habt das vielleicht im Tempel gemerkt. Man kann im Tempel sein und sich wohl für eine gewisse Zeit wohlfühlen, aber plötzlich kann es auch im Tempel so sein, dass Krishna plötzlich ganz weit weg zu sein scheint. Habt ihr das schon mal erlebt? Das liegt daran, weil das die Verbindung von dir und Krishna nicht mehr da ist. Der Funken ist aus dem Feuer gefallen. Und hat jetzt materielle Schichtungen angenommen. Das passiert, kann leider sehr oft passieren. Man hat eine materielle Sicht entwickelt, dem Krishna-Bewusstsein gegenüber. Und der Taste ist nicht mehr da, der Ruchi ist nicht mehr da. Wir müssen uns sehr, sehr davon hüten, eine materielle Sicht zu entwickeln. Wer den Deity als ein materielle Sicht bedeutet, man sieht den Deity, ja, Krishna ist die transzendentale Bildgestalt, gemacht aus Stein oder Holz. Man sieht Vaishnavas als gewöhnliche Menschen, das ist eine materielle Sicht. Man sieht das Charanamrita, ein bisschen tropfen, ein bisschen süß, schlecht für die Zähne. Und man sieht den Guru als einen gewöhnlichen Menschen. Oh, Prabhupada hat nicht die absolute Wahrheit gesagt. So, diese materielle Sicht ist sehr, sehr heavy, und in dem Augenblick, wo die materielle Sicht kommt, da ist es, ist der Funken zum Stück Asche geworden. Wertlos. Keine Verbindung mehr. Es muss uns ganz klar sein in unserem Leben, unsere Identität, unser Sein, Rogerio, ist abhängig von unserem Verbundensein. Wenn wir mit materiellen Sicht verbunden sind, sind wir ganz normale materielle Menschen. Nur mit einem schönen, avantgardistischen Haarschnitt. Das ist der einzige Unterschied. Aber die gibt es auch schon. Modedesign, ne? Gibt es schon. Diese materielle Sicht will ich euch mal nennen in Bezug zum Deity. Chandramouli Maharaj hat darüber gesprochen. In der Tempel. Golokadam Tempel. Es gibt drei Weisen, wie du den Deity sehen kannst. Die eine Sicht ist eine materielle Sicht, wo du den Deity, wie ich vorhin gesagt habe, auch wenn es mit so materiellen Augen, da steht einfach nur so eine Form. Eine etwas höhere Sicht, aber immer noch materielle Sicht, intellektuell materielle Sicht ist, du siehst Krishna, den Deity als ein Symbol für Gott. Das ist nicht Gott, aber ist ein Symbol. Ich glaube, es gibt hier in der Schweiz ein Postsymbol. Ist es ein Horn oder so? Aber nicht. Wenn du das Horn siehst, von der Schweizer Post, irgendwo auf dem Wagen, dann wirst du erinnert an die Post. Aber es ist nicht die Post selber. Es ist ein Symbol für etwas anderes. So sehen auch jemand auf der etwas fortgeschrittenen Ebene den Deity als ein Symbol für Krishna. Er drückt Krishna, das drückt Krishna auf. Und die vierte Sicht ist die dritte Sicht. Die dritte Sicht ist die spirituelle Sicht, wo man Krishna tatsächlich versteht, hier ist Krishna. Bewusstsein. Man nennt diese Sicht die Sicht, wo die Bhava, die Krishna Bhava Namrita, die Krishna Bhava da ist. Ein sehr nices Beispiel hierfür ist der Sohn von Govinda Ghosh. Govinda Ghosh, also wir sind gerade dabei, wie wichtig es ist, eine spirituelle Sicht zu entwickeln, immer die Krishna-Sonne über allem zu sehen und immer eine Verbindung mit der Krishna-Sonne zu haben. Govinda Ghosh war ein Gefährte von Chaitanya Mahaprabhu und hatte Lord Chaitanya jeden Tag gedient, war wohl auf Reisen mit ihm und eines Tages sagte Chaitanya Mahaprabhu, nachdem er gegessen hat, Govinda, bring mir eine Haritaki-Frucht. Bei der Haritaki-Frucht pellt man die Schale und isst die Schale macht dann, und das ist gut für die Verdauung. Da raucht die Verdauung dann richtig los. So, Govinda Ghosh ging ins Dorf und musste lange suchen nach der Haritaki-Frucht und kam nach einer Dreiviertelstunde zurück und brachte die Chaitanya hier. Nachdem Lord Chaitanya bedankte sich und am nächsten Tag, nachdem er gegessen hatte, sagte wieder Govinda, bitte bring mir eine Haritaki vor. Und so Govinda Ghosh rannte los, holte die Haritaki Frucht, die er aufbewahrt hatte, sagte mein Herr, hier. Oh, sagte Chaitanya, ich glaube, jetzt musst du heiraten. Wieso, sagte Govinda Ghosh? Ich möchte gerne mit dir reisen. Du hast gehamstert. Am Vortag brauchtest du eine Dreiviertelstunde und jetzt nur zwei Minuten. Das heißt, du hast gehamstert. Du hast mehr als du für eine Mahlzeit brauchtest genommen. Du hast gleich einen Vorrat hier angelegt. Und so kamst du so schnell dann. Sehr vertrautes Lied. Nun möchte ich bitten, dass die Grenzen nicht gleich ein langes Gesicht kriegen. Also alle Brahmacharis und die Sannyasi, wir haben es dann auch aus bestimmten. Also ich habe zum Beispiel ein Portemonnaie, was dicker ist als eine Benzinladung im Augenblick. Also Mahaprabhu hat hiermit ein bestimmtes Lila vorgehabt. Und ich bitte, ich kriege kein langes Gesicht, das ist kein Eingriff gegen Lila aus. So dann sagte Mahab, dann wurde dieser Govinda Ghosh ein Hausheld. Und da hatte einen Sohn mit seiner Frau. Einmal sagte Govinda Ghosh, mein lieber Herr, sagte Govinda Ghosh zu seiner Frau, du, ich muss heute Erledigungen in einem anderen Dorf machen. Unser kleiner Sohn soll die Speise auftragen im Tempel. Govinda Ghosh, Sohn, war nicht ein ausgebildeter Pujari, er brachte aber, genau wie die Geschichte von Raghunandan, ein Plate mit Prasadam vor den Gopinath Deity, der da stand, im Tempel, und sagte, mein lieber Herr, bitte ess. Gopinath spielte weiter Flöte, als hätte er nichts gehört. Bitte ess. Ich kann die Mantra nicht so gut sagen, aber bitte ess. Idam Asana. wenn du drauf bestehst, dann eben Idam Asana. Hier ist dein Sitz. Die sagte, wie soll ich denn essen? Ich stehe hier. Ich kann doch nicht runterkommen. Ach, du kannst essen. Bitte, jetzt. Essen, nicht rumspielen. Essen, sonst wirst du hungrig werden. Dann kam Kofina, blieb nichts anderes übrig, als sich hinzusetzen und zu essen. Der kleine Sohn kam dann raus mit leer gegessenem Teller. Die Frau fragte, wo ist denn das machen? Und der Sohn sagte, nichts übrig geblieben. Kofina war hungrig. Musste ihn ein bisschen erstmal motivieren. Was? Sagte sie, es gibt immer Maha Basala. Wo ist das Maha? Every day there is Maha Basala. Wo ist das Maha? Nun, sagte die Mutter, ich habe dich nicht angestimmt. So, am Abend kam Govinda Ghosh und Frau holte ihn gleich beiseite. Sehen, was ist mit dem Sohn los? Oder ist ein Wunder geschehen? Er hat jedenfalls kein Mahaprasada gebracht. Er sagt, Gopinath hätte alles gegessen. So zu diesem Govinda Ghosh war, habe Zweifel. Sein Sohn war einerseits ein sehr tugendhafter, aber andererseits, so als wirklich Frau hätte die Altertür hinter sich zugemacht, verriegelt und dann sich das Mahaprasadam ganz einfach auf Schweizerdeutsch hereingezogen. So, er beschloss also für den nächsten Tag seinen Sohn zu beobachten. Dann sagte er auch, am nächsten Tag habe ich eine Erledigung zu machen, hier, du machst das nochmal, bitte. Und er schlich sich dem Sohn nach und er sah, wie sich die Szene wiederholte. Der Sohn stellte das Prasadam hin, sagte Gopinath, er möchte doch bitte essen. Gopinath reagierte nicht und er flehte dann Gopinath an, bis so sagen Govinda Ghosh, Gopinath eine Bewegung nach vorne machte. Dann sah Govinda Ghosh hinter der Säule stehen und erstarrte in seiner Bewegung. Er hatte das nur für den Sohn getan, der mit dieser Sicht, die wir gerade haben, das Shakshat und dann gibt es so einen Schlucker, der heißt, du bist direkt der Sohn Nanda Paraj, sagt man zu dem Deti. Er hat das auf der Bhava-Sicht, der Sicht der Liebe gesehen. Govinda Ghosh fiel sofort in Ohnmacht, als er diesen Darshan sah, den ihm Gopinath gewährt hatte, und er hielt seinen Sohn ganz hoch und heilig. Und nach einem Jahr verstarb der Sohn. Gopinath hat ihn zurückgeholt. Und nach einem weiteren Jahr verstarb die Mutter des Sohnes. Gopinath hatte die Mutter zurückgeholt. Govinda Ghosh war traurig.
Gopinath, erst gibst du mir meine Frau, so ein nice Vaishnavi. Und dann gibst du mir meinen Sohn, solch ein super Vaishnava. Und dann nimmst du sie. Wo ist deine Logik?
Er wandte sich an Gopinath. Als Person. Als jemand, der sein Leben ganz unter die Hand genommen hatte. Gopinath reagierte dann so. Wenn sich ein Devotee richtig plötzlich an Krishna wendet, dann wendet er sich. Mach dir keine Sorge. Ich bin dein Sohn. Ich sorge für dich. Du brauchst keine Sorge zu machen. Du hast keinen Sohn verloren, keine Frau. Du hast mich gewonnen. Durch deine Liebe. Oh, sagte Govinda Ghosh, der innerlich noch kommt. Du bist mein Sohn.
Wenn ich, das wollen wir ja mal sehen, wenn ich dann sterbe, wirst du dann die Verbrennungs-, diese Kremationszeremonien für mich erledigen?
Oh. Der Sohn macht das ja für den Vater. Wirst du das denn machen für mich? Natürlich. Wer hat gesagt, dass ich das nicht machen will? Ich mach das. So, der Tag kam, wo auch Govinda Ghosh, super Devotee, die Welt verließ. Er war sehr alt zu der Zeit. gewesen und hatte die Puja einem anderen übertragen. Und der Pujari machte den seinen Morgenservice, machte den Devi an. Plötzlich hörte er ein Jammern, ein Wehklagen. Ging hin, was ist denn? Er sah, Govinda Ghosh hatte gerade den Körper aufgegeben und seine Associates, Govinda Ghosh war ein großer Sänger bei Mahaprabhu, haben geklagt. Pujari ist sofort zurückgelaufen und hat die Tür zugemacht, weil es ein Unglücksverheißen ist, für den Deti zu sehen. Und danach, nach einiger Zeit, machte sich wieder auf. Wisst ihr, wie der Deti da aussah? Er war blau angekleidet worden. Jetzt stand er da in einem weißen Gewand. Bei uns ist die Trauerkleidung schwarz wie ein Rabe oder schwarz wie die Nacht. In Indien ist die Trauerkleidung weiß, ganz sogar weiß. Der Deti hatte schnell hatte die Trauerkleidung angezogen selber. Da war kein Pujari da. Die hat alle wehgeklagt und Govinda Ghosh. Die Pujaris wussten, oh, Gopinath hat Govinda Ghosh wie seinen Herrn, einen Meister angesehen, wie sein Vater. Und jetzt muss Gopinath die Zeremonie machen. Gopinath wollte das auch. Der sagte dem Pujari, ja, ich gehe jetzt mach das Yagya und dann bin ich bei der Kremation gegenwärtig. Dieser Deti wurde dann gebracht und war gegenwärtig und berichtete alles für seinen Govinda Ghosh. Mit dieser Geschichte möchte ich euch nicht nur eine schöne Geschichte erzählt haben, sicherlich ein bisschen auch, aber vor allen Dingen sagen, wenn wir Krishna mit den Augen der Hingabe sehen, offenbart sich Krishna so. Es gibt ein Naturgesetz im spirituellen Leben. Yeyataman prapatyante tan tatayva vajamiham. In dem Maße, wie sich jemand mir zuwendet, dem Maße belohne ich ihn. Wir sollten es sehr unbedingt lernen in unserem Leben, Krishna tatsächlich in allem zu sehen und uns vor allen Dingen immer wieder mit Krishna zu verbinden. Wie kann man das praktisch machen während des Tages? Denn wenn du morgens chantest, erlaube es nicht, dass deine Runden einfach nur Vokabeln sind, die deinen Mund verlassen. Hari Bhakti Vilas sagt, man sollte immer wieder seinem Geist beim Chanten die Bedeutung des Mantras erklären. Lieber Krishna, bitte beschäftige mich in deinem Dienst. Oder wie Prabhupada einmal sagte, please accept me, please accept me. Bitte nimm mich an. Das ist ein ganz anderes Chanten, wenn man so liebevoll die Bedeutung des Mantras seinem Geist erklärt. Sich mit Krishna zu verbinden, kann man auch, wenn wir einen Service tun, den Tempel moppen oder wie sagt man so, fegen, denken, das tue ich jetzt für Krishna. Und wenn wir, manche von euch, wie unsere Gastgeberin und unser Gastgeber gehen zum Studium und zum Arbeit. Heute studiere ich und arbeite ich, um mein spirituelles Leben für Krishna führen zu können, entsprechend meines Ashrams, des Grihastha Ashrams. Ihr müsst es unbedingt lernen, euch genau wie der Pujari, der in den heiligen Altarraum geht und da ja Krishna treffen will, vorher zu erinnern. Ich bin wie ein Sonnenstrahl. Wie heißt es? Lass uns diesen Mantra bitte wiederholen. Om Tat Vishnu Paramang Padam Sada Vashyanti Surayaha Diva Chakshur Atatam. Die Lotusfüße des Herrn sind das höchste Ziel der göttlichen Menschen. Diese Lotusfüße sind genauso erleuchtend oder beleuchtend wie die Sonne im Himmel. Ja? Diese einfache Krishna-Bewusstsein, das ist wunderbar. Das bringt uns mit Krishna nahe und das hilft uns bei unseren Tätigkeiten. Hare Krishna. Wenn wir nicht in diesem Bewusstsein sind, nicht uns in diesem bewusstseinsmäßige Atmosphäre geben, kann es sein, dass wir wieder runterrutschen auf die materielle Ebene. Und dann sind wir ganz normale Devotees, die miteinander Streit haben. Hare Krishna. Ganz normale Menschen. Habt ihr irgendwelche Fragen? Oh, ich. Oliver? Ja, da, Bernd.
Ja, dann, wenn man folgende Sicht hat, vollen Detis, also man zweifelt nicht und man ist sich sicher, da ist Krishna oder Jagannath oder wer auch immer.
Ja.
Aber man hat, also intellektuell, man versteht es und man zweifelt nicht, aber man hat keine. Ja, und man empfindet nicht, dass er da ist.
Ja.
Wie kann man da vorgehen?
Zu Krishna beten, dass er einem Bhakti ins Herz gibt. Bhakti kann man nicht durch eine Technik entwickeln, genauso wenig wie ein Esel sich durch eine Technik in ein Pferd umwandeln kann. Geht nicht. Geht noch. Die Ohren jetzt ein bisschen weg, einen großen Schweif, einen großen Widerriss, einen starken Hals, bitte. No, geht nicht. So kann man kann sich nicht, genauso wenig wie ein Esel sich in ein Pferd umwandeln kann durch eigene Bemühungen, können wir einfach Bhakti so entwickeln. Das muss mit eingegeben durch Krishnas Barmherzigkeit und durch die Barmherzigkeit Srila Prabhupadas. Deswegen gibt es ein Lied, wir sagen zu den Vaishnava, du hast Krishna, ich kann ihn nicht jetzt so produzieren, ich laufe einfach hinter dir her und sage, Krishna, Krishna, Bhur. Die Vaishnava sagen Krishna. Und auch Bhakti zu Krishna. Bhakti muss im Feld unserer Sinne entstehen. Bhakti kann, wenn du chantest, kann es kommen. Bhakti ist in Tätigkeiten der Bhaktis enthalten, wie den Panchanga Bhakti, sagt man, die fünf Bhakti. Chanten, Sadhu Sangha, Srimad Bhagavatam hören, Deity verehren und Mathura Vasa an einem heiligen Ort. Eben an diesen Orten, an diesen Adressen ist Bhakti und auch Krishna drin. Aber es liegt immer, das heißt, Krishna, Bhakti ist Yadrichaya. Yadrichaya heißt unabhängig. Muss von sie. Das ist deren Sache. Krishna, bitte gebe mir Liebe zu dir in deinem Herzen. Prabhupada, bitte gebe mir Liebe zu dir. Gebet, Liebe, Liebe. Bitte gebe mir Bhakti. Und ich Bhakti mir aber so schnappen durch den Vogel. Ne? Wer? Ja, aber ich glaube, Oliver hatte erst, oder? Der Schwiegersohn? Ja. Kann man ja fast. Oder ist das noch ein Geheimnis? Ja. Ja. Solche Sachen sind sehr schnell. Das geht durch die Matische Post, durch die kontinentübergreifend. Ja. Entschuldige bitte, das war vielleicht ein bisschen unklar von mir. Ja.
Ich würde fragen, hat das spirituelle Leiste gewinnt die Belehrung, die Belehrung, die den Krishna bringt? Wieso ist das gleich?
Spirituelle Meister? Ich würde sagen, wenn der spirituelle Meister die Verehrung so genießt wie Krishna, dann ist das sehr gefährlich. Ja. In dem Augenblick, wo der spirituelle Meister denkt, er wäre Gott, also der Genießende, da ist alles weg. Da er Prabhupada sagt, in dem Augenblick ist er. Prabhupada hat das einfach in den Namen Gott umgekehrt buchstabiert. G-O-D, D-O-G. Prabhupada ist eher intensiver. Also es ist ein, wenn der spirituelle Meister die Verehrung genießt, der spirituelle Meister ist ein Schüler seiner, ist ein Diener seiner Schüler. In dem Sinne, dass er den Dienst tut, sie zu Krishna zu bringen. Oder sie zu helfen. Warum man ihn so sieht, auf der, also von der Sicht des Schülers, ist, weil er dadurch, dass er über Krishna spricht und über uns Krishna nahe bringt, sozusagen an der Tafel Gottes ist. Hier sitzt der König und neben ihm sind die Diener und bedienen ihn. Sie sind sehr nahe dem König. So für, aus der Sicht eines Menschen, der, sagen wir mal, nicht an der Tafel des Königs ist, sondern im Volk ist, ist es so, dass der Diener auf der Ebene des Königs ist. Wenn der König fertig ist, ist er auf das ganze Mal die Artischocken und die vedischen Nudeln und was immer da es gibt. Aber wenn der Diener denkt, er ist der König, dann gibt es Probleme. Wenn er sich zum Beispiel hinsetzt, wo der König ist, oder los ist vor dem König und solche Sachen, dann wird er rausgefeuert am hohen Boden. So, von der, ich glaube, dass bei dieser Analogie, die wir aufgegeben wird, gibt es wieder. Etwas, was nah mit Krishna ist, sehr nahe Krishna ist, ist fast auf der Ebene von Krishna. Es ist nicht so, wenn wir den Pujari sehen, der da auf dem Altar steht. Tja, dann kommt der und plötzlich tut er uns die Lotusfüße Krishnas auf den Kopf tun und ist also sehr nahe mit Krishna. Es gibt ja diese, wie heißen die? Sitari? Sitari? Ja. So wird der. Ist der Pujari also schon im Altarraum. Aber wenn er jetzt denkt, er ist. Also das ist auch so ein Beispiel, wenn er denkt, er will wie der Deity, also das ist schön. Deswegen muss ein spiritueller, also solche, die, je höher du im spirituellen Leben in Verantwortung kommst, desto weiter und tiefer muss dein Ego runtergehen. Sonst wird es gefährlich, diese Verantwortung. Das ist auch in deinem Leben so. Wenn du jetzt du machst jetzt spirituellen Fortschritt und weißt viele Dinge, die vielleicht ein, also fängt ja schon bei der Ernährung an, wo man mehr Wissen hat als die Leute, die so wahllos ernähren, und dann über die spirituellen Themen weiß man mehr. Wenn das Ego nicht gleichzeitig geringer wird, dann kann es gefährlich sein. Da können spirituelle Menschen manchmal ganz schön harte Knochen sein. Also es ist irgendwie, wenn man das so darstellen will, der Fortschritt in Verantwortung muss begleitet werden von einem Rückschritt des Egos. Ist fast so, kennt ihr das, als Kinder hat man diese gegensätzlichen Bewegungen, man muss sich den Bauch reiben und gleichzeitig hoch und runter. Ich glaube, Krishnanandini, kennt ihr das in der Schweiz auch im Kindergarten? Normalerweise macht man ja dann so, aber nein, bei dieser Übung muss man gegensätzliche Übungen machen. So ist es auch. Mit den Aufgaben, die man tut, muss man gegensätzlich in die andere Richtung. Man macht es noch höher und höher, man macht schon Tempelpräsident sein und macht schon, was gibt es da noch so, Sannyasi und Guru und so weiter. Aber wenn ich gleichzeitig demütig werde, dann geht's los. Oder Prediger. Oder was weiß ich, schon ein bisschen mehr wissen. Oder Bhakti-Shastri haben. So eine gegenläufige Bewegung. Was denn, Stolz bitte. Im materiellen Leben ist es so, wenn man in irgendwas weiterkommt, dann nimmt man auch sein Ansehen.
Ja, also das ist ja ganz gut jetzt gelungen. Jetzt bin ich schon erster Vorsitzender und dann bin ich Direktor und man ist dann und so weiter. Ne? Ja. Und es wird dann, das Ego kommt also ganz schön mit. Ne? Ja. Aber es wird dann leben und es ist immer weiter weggehen. Das ist nicht so einfach. Also da wirst du noch ordentlich mit zu kämpfen haben, mein Junge, das kann ich dir schon sagen. Das könnt ihr, die alten Knacker könnt ihr dafür ein Lied erzählen.
Gut.
Ima.
Ja, also, was können wir tun, um nicht einfach so gewöhnlicher, gewohnt, wie die Streiten und so, zu sein?
Ja.
Also, das heißt, im Alltag, was können wir im Leben, im tagtäglichen tun? Also, ich habe schon meine Gedanken dazu, ja. Also mir auch dazu gemacht, dass wir uns. Dass wir lernen, Krishna unser Sein zu bieten, für unsere Seele, aber dass wir auch gegenseitig irgendwie einander auch verzeihen, als wenn wir Seele anderen von uns her zu sehen, die auch nicht ganz so nett.
Also grundsätzlich, ich möchte deine Frage in zwei unterteilen. Grundsätzlich, was können wir tun, um nicht in unserem spirituellen Leben so, ja, so zu sein, wie ich es in dem Beispiel am Anfang gesagt hatte, dass wir wieder so in Kontakt mit der materiellen Energie sind und nicht so belebt sind, und dann, wie können wir bessere Beziehungen untereinander haben. Grundsätzlich gibt es eine nice Empfehlung. Man muss in das, was man tut, sich absorbieren. Wenn es zum Beispiel Chant ist, dann sollte man sich sagen, jetzt chante ich. Wenn du Passadam zu dir nimmst, es ist nicht, dass du dich jetzt vollschlingst, sondern ich nehme jetzt zu Krishna geweihte Speise zu sich. Also, dass du den Geist wirklich involvierst und dich absorbierst. Das ist eine grundsätzliche Regel, die einem hilft, ein bisschen tiefer zu kommen. Der Geist muss absorbiert werden. Und bessere Beziehung zu Krishna, also bessere Beziehung untereinander. In den Bhagavatam wird gesagt, dass es vier ethische Grundsätze gibt in der Gemeinschaft von Devotees. Das erste ist, dass man ein grundsätzlich friedliches Wesen hat. Wir sind sehr oft aggressiv, wir Westler. Shanta, dann Samadrisha, die Devotees auf einer spirituellen Ebene zu sehen. Und dann Shuddha, reine Motive haben. Und dann Sava Bhutanu Ranjana, dass man Devotees versucht, dass man ihnen eine Freude macht. Das sind vier ethische Prinzipien, auf denen die Gemeinschaft von Devotees florieren kann. Aber das macht schwierig sein. Eine ganz einfache Übung ist, dass du Devotees mal versuchst zu sehen, wie sie vielleicht von Krishna gesehen werden. Einfach mal die Sichtweise um. Krishna ist froh über jeden Devotee. Lord Chaitanya sagt, ein Devoti ist mehr wert als alle Reichtümer des Universums. Sogar ein Land wie Amerika. Ein Devoti soll nach Lord Chaitanyas Sicht mehr wert sein als Amerika. Oder die Schweiz. Damit ist es das Nicht-Devote Amerika oder das Nicht-Devote Schweiz, Schweizer Land gemeint. Es gibt ein interessantes Gebet, was ich in meinem Todesseminar gebrauche. Das ist von einem Pater geschrieben worden. Das ist ganz interessant für das. Der wusste, der war in Algerien, so als die algerischen Fundamentalisten alle Christen niedergemacht haben. Und er lebte in dieser Angst, dass auch er eines Tages von Mördern niedergemacht worden war, wegen einer anderen Religionszugehörigkeit als dem Islam in diesem Fall. Und so, der schrieb einen Abschiedsbrief, schon mal sicherheitshalber, und da schrieb er in dem Abschiedsbrief, ganz rührend, obwohl es schwer für mich ist, diese Sicht jetzt zu sehen, freue ich mich, danke ich auch dir, oh Mensch meiner letzten Stunde, damit meinte er seinen Mörder, Denn nachdem dies vorbei ist, dieses irdische Leben, hoffe ich, dass ich all die Geschöpfe aus der, Gottes aus der Sicht des Herrn sehen kann. Also nicht mehr so stark. Er hofft das, dass er das so sehen kann. Nicht? Weil Allah oder Gott, ich meine, der sieht ja alle von uns mit gleichen Augen. Der freut sich über seine Hare Krishnas, genauso wie er sich freut über echte, ja auch immer, ne? So weiter. Und, er wollte diese Sicht haben. Darum hat er gebetet. Man braucht nicht bis zur letzten Stunde zu warten, bis man auf dem Todesbett liegt und sieht, oh Mensch, der war ja auch ein nicer Devotee. Der hat sich ja auch nur bemüht nach seinen Möglichkeiten. Und sondern man kann ja schon jetzt anfangen zu sehen, die Devotee. Das heißt nicht, dass auf einer pragmatischen Ebene des Umganges, da muss man halt Wege finden, wie man miteinander umgeht. Zum Beispiel ist es sehr wichtig in einer Institution wie unserer, dass die Devotees auf der Linie sind, die der Acharya Prabhupada gegeben hat. Das ist sehr wichtig, weil sonst, wie soll das sonst gehen, wenn da so viele verschiedene Standards sind. Besonders im Tempel ist das sehr wichtig, dass die Devotees da von gleichen Maßstäben oder gleichen Verständnissen ausgehen können. Aber manchmal als Tempel, das wissen diejenigen, die mal die schwierige Arbeit des Tempelpräsidenten gemacht haben, manchmal muss man die Devotees sagen, du, das läuft jetzt also nicht. Bitte korrigiere dich und stehle nicht Geld aus der Donation-Box. Nicht? Und so weiter. Das muss gesagt werden. Nicht auf einer pragmatischen Ebene. Und, aber dann gibt es die Spiritualität. Beides zu verbinden ist manchmal nicht einfach. Es gibt diese beiden Dinge.